Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur 196. Folge des Audiocast vom Computer Club 2.
Ich weigere mich heute eine Begrüßung zu machen, denn ich habe gelesen in einigen Foren, dass das so blöd wäre, was wir da machen würden, dass wir die immer so begrüßen würden, dann käme der andere dran und wir so dumme Sprüche da vollführen würden. Also verweigere ich einfach die Begrüßung.
Du darfst es nicht auf diese dummen Leute, die dumme Sprüche über dich ablassen, beziehen. Die überwiegende Mehrheit ist sehr freundlich, ist sehr nett. Die freut sich auch, wenn wir mal einen Joke machen. Die freut sich auch über Dummheiten, die wir machen. Und dass da der eine oder andere dabei ist, der ein bisschen verbissen oder verkniffen ist. Vielleicht geht's ihm ja im Moment nicht gut. Er kann da vielleicht die eine oder andere Sache nicht von sich geben oder sonst was.
Also dann alle Verbissenen weghören. Ich begrüße alle, die uns hören.
Prima. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ja, wir haben heute wieder einige Themen und zwar ein ganz, ganz aktuelles Thema. Dazu haben wir als Gesprächspartner Peter Welchering in der Leitung, nachher natürlich.
Und es geht um Geld,
ne? Ja, da geht es um SWIFT, um diese merkwürdige Überwachung. Da verstehe ich auch die EU nicht und was da so gemacht und gebastelt wird. Und ich verstehe auch die Bundesregierung nicht. Die Amerikaner wollen letztendlich wissen, wann ich zum Beispiel meinem Freund in Holland Geld überwiesen habe, von wo nach wo, in welcher Höhe, von welcher Kontonummer und so weiter und so weiter und so weiter. Und es geht so weit, dass letztendlich sogar aus Amerika ein verdächtiges Konto gesperrt werden könnte, ohne dass wir hier wirksam Rechtsmittel dagegen einlegen können. Aber das besprechen wir nachher mit dem Peter Welchering.
Ja, und dann haben wir wieder zu Gast bei uns als Dauerleihgabe Heinz Schmitz.
Ich möchte mal unterbrechen. Du sagtest Dauerleihgabe. Also es kam da schon von so einigen Seiten ein Vorschlag. Ein Vorschlag gefiel mir ganz besonders, da der Heinz ja nun leider nicht Wolfgang heißt. Ja. Und der Begriff dritter Wolfgang auch negativ belegt ist. Ja. Hat man mir vorgeschlagen, wir sollten ihn doch zum Wolfgang Ehrenhalber, also Wolfgang HC, ernennen.
Gibt's das?
Weiß ich doch nicht.
Wolfgang HC.
Ja, also der Heinz Schmitz ist der Wolfgang HC. Er darf zwar weiter Heinz heißen, aber er ist aufgenommen.
Hast du einen Doppelnamen sowieso? Oder?
Nicht wirklich. Ich habe mir aber den Namen, erstmal schönen guten Tag, ich habe mich an den Namen Heinz jetzt schon so lange gewöhnt.
Heißt du Heinz oder Heinrich?
Heinz.
Auch im Pass?
Ja.
Und sonst nichts dabei?
Nee. Aber er könnte doch Heinz Wolfgang HC Schmitz heißen.
Ja. Also ich heiße wenigstens noch Eckhardt. Ja. Wolfgang Eckhardt.
Ja. Das kommt mir aber sehr eckig vor.
Also Wolfgang H.C.
Schmitz.
Also das ist ja nun ein
Adel. Das ist was, ich fühle mich geehrt.
Geadelt, ja.
Ja.
Und er wird etwas Aktuelles uns erzählen, und zwar Weihnachtseinkäufe online. Das sind noch 4 Wochen, ne?
Weihnachten steht vor der Tür, ne?
Darf ich mal rausgehen, mal gucken? Nicht, dass du wieder schummelst.
Und da muss man an so einiges denken, denn ich glaube, das Internet wird von Jahr zu Jahr natürlich mit mehr Paketen, geht dann nach Hause. Das sind, ich habe mal eine Zahl gehört, von 100 Millionen jedes Jahr mehr, die durch eBay und Konsorten da geschaffen werden.
Wir schaffen Umsatz oder Pakete, oder?
Pakete. Mhm. Und da freuen sich natürlich die Logistiker, die die Pakete transportieren dürfen. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe durch einige Einkäufe letztens, dass es wahnsinnig lange dauert, wenn DHL dazwischen ist oder wenn die Post ein kleines Kuvertchen bringen muss, dann kann das bis zu 7 Tage dauern.
Also
und in Köln abgeschickt und in 7 Tagen war es bei mir.
In Köln. Ja, das ist das Problem. Die haben das Köln wahrscheinlich woanders gesucht. Also ich persönlich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Zum Beispiel oft sogar wird etwas in Aachen abgeschickt, abends um 5 oder um 6 und ist am nächsten Morgen dann bei mir. Das ist meine Erfahrung.
Ja. Ich kenne auch so Fälle, dass dann eben aus dem bayerischen Raum sogar kam, von meinem Lieblingsmusikalienhändler, und die waren am nächsten Tag da, die Sachen.
Also ja, oder ich habe
letztens, ist Zufall, denn,
letztens etwas von mir aus, von einem kleinen Dorf im Westerwald, in ein kleines Dorf im Erzgebirge geschickt und das war auch am nächsten Tag mittags da. Also die Probleme habe ich ja gar nicht.
Wir haben dieselbe Uhrzeit da.
Und dasselbe
Datum, oder?
Echt?
Ja.
Mhm.
So, Heinz.
Ja, in Köln gingen die Uhren anders. Ich meine, mit dem Online-Einkaufen sind wir ja nicht alleine. 14,3 Millionen Bundesbürger kaufen mittlerweile online ein. Der Bitkom-Verband hat das mal untersucht. Das ist schon ein Haufen, da gehen auch einige Millionen rüber. Interessant ist, dass nur 3% der über 60-Jährigen das machen. Und wenn man auf die Geschlechter guckt, mehr Männer als Frauen, 23% Männer, 18% Frauen.
Das erstaunt mich. Einkaufen war doch bisher immer eine Domäne der Frauen.
Ich glaube, die gehen noch lieber in die Stadt.
Die gehen shoppen, das haptische Gefühl beim Einkaufen. Und das Abstrahieren ist, glaube ich, eher Männersache.
Die ziehen die Kleider, glaube ich, in der Kabine an und so. Und wenn die Männer sind, ist das egal. Wenn da 52 viel größer ist, dann ist es 52 und das Ding bestellt.
Interessant ist auch, die Berufsgruppe, die am stärksten online einkauft, sind Beamte. 41% der Beamte kaufen online ein, 32% der Schüler und nur 14% der Arbeiter.
Haben die Beamten vielleicht am meisten Zeit tagsüber?
Das zu beurteilen, wage ich nicht.
Aber wir sollten die Beamten mal aufrufen, uns das vielleicht zu schreiben, ob sie das tagsüber während der Dienststunden machen.
Willst du das lesen?
Nee. Aber schreiben können sie es doch, die haben doch Zeit.
Aber die können doch während der Zeit dann nicht online einkaufen gehen damit schaden wir der Wirtschaft. Also nee, können die weiter.
Ja. Schreibt nicht.
Ein bisschen, wenn man sowas macht, wenn man sowas lange macht schon, dann ist okay, dann kennt man das. Für die, die neu einsteigen wollen, haben wir mal ein paar Sachen, nur ein paar Punkte zusammengetragen. Viele Seiten, wenn man diese Preisvergleichsseiten guckt oder einfach mal guckt, da sieht man teilweise sehr, sehr günstige Angebote, die teilweise unglaublich günstig sind. Das sind dann so Seiten, bei denen ich persönlich sehr, sehr vorsichtig bin, denn es kann durchaus sein, dass die nicht ganz seriös sind. Man hört immer wieder von Kriminellen, die Angebote machen, Vorkasse verlangen und dann einfach keine Ware liefern. Und hinterher hat man dann Probleme, entweder sein Geld wiederzukriegen, wenn man ganz viel Glück hat, oder die sind einfach verschwunden. Also dann darauf schauen, dass man seriöse Händler erwischt. Es gibt diese großen, die sind bekannt, die sind zwar nicht immer die billigsten, aber man ist sicher, dass man seine Sachen bekommt hinterher auch.
Das und ist dass ja man auch der die richtigen
die richtige bekommt. Ware bekommt.
Ja, dann kann es aber sein, dass man etwas kauft und ist der Meinung, es ist das Richtige und es ist nicht das Richtige. Hier, der Kollege Back, jetzt guckt er schon ganz ängstlich, der hat da wieder so ein Ding losgetreten im Forum, wo sich die Köpfe einschlagen und sich gegenseitig als dumm bezeichnen, dummerweise muss ich sagen. Da geht es darum, dass Originalverpackungen eingestellt werden, zum Beispiel von diesem iPhone. Wenn jemand also auf der Suche nach einem iPhone ist, dann findet er das auch in dieser Rubrik und dann steht dann Original Apple iPhone, Originalverpackung so und so, so und so, mit Zubehör und allen möglichen. So, und in Wirklichkeit wird aber nur die Leerverpackung verkauft. Und wenn man sich die Preise ansieht, die da weit jenseits der 100 Euro liegen.
Hast du mal geguckt, die 100 Euro, das hat er selbst ersteigert wollen.
Ah, ja.
Der hat zwei Namen gehabt und die zwei Namen, die haben sich gegenseitig hochgehieft.
Okay, das ist ja bei eBay ist also eine beliebte Methode.
Der hat das garantiert nicht dafür verkauft.
Aber die Sache mit diesen Originalverpackungen, die gibt es auch in anderen Bereichen, also nicht nur bei iPhone. Und da muss man sagen, ganz genau lesen. Meist haben irgendwelche kleine Schweinegel da im Text dann versteckt, dass es sich nur um die Verpackung handelt und nicht um das Gerät. Das gibt es also, wie gesagt, auch bei anderen Artikeln.
Ja gut, eBay ist ja auch ein Sonderfall. eBay ist ja kein Händler in dem Sinne, sondern es ist ja nur eine Vermittlungsbörse zwischen zwei Partnern. Wenn auf der einen Seite einer kriminelle Absichten hat und man drauf reinfällt, hat man Pech gehabt.
Ja, das war ja auch keine Kritik an eBay, sondern nur die Warnung, dass bei eBay sowas ist. Das ist genauso wie auf dem Flohmarkt. Derjenige, der den Marktplatz da vermietet an die einzelnen Händler, der kann auch nichts dafür, wenn nicht da jemand übers Ohr haut.
Ja. Ich habe aber zum Einkauf habe ich auch noch einen Test gemacht, auch im Forum, es wird das auch diskutiert. Ich habe irgendwo was gesehen, ich brauchte was fürs iPhone, ich glaube noch ein Zusatzkabel und das wurde dafür 1 Euro angeboten. Was mich da besonders dann interessiert hat, war Versandkosten 39 Cent. Für 39 Cent kriegst du in Deutschland keine Postkarte von Köln nach Frankfurt geschickt. Das kostet schon über 40 Cent oder 45 Cent.
Bei Großversendern geht sowas.
So.
Die haben Sonderkonditionen.
Ja, nun kommt das Ganze aus Hongkong. Aus Hongkong für 39 Cent durchläuft den Zoll und kommt bei mir sehr wahrscheinlich. Die haben nämlich sofort geschrieben, Geld ist angekommen und das ist angekommen. Die haben mir bestimmt schon 4 oder 5 E-Mails geschickt. Ich nehme an, dass es kommen wird. Und dann kommt das für 1,39 bei mir an.
Ja.
Per Brieftaube.
Per was? Irgendwie? Wie machen die das mit den Preisen?
Frag sie doch.
Ja.
Okay. Also wir können dir das nicht beantworten, wir kennen die nicht. Aber wenn man was falsch bestellt hat, ne, bei einem seriösen Händler, hat man ja überhaupt kein Problem, dann schickt man es einfach zurück. Man hat 14 Tage Rückgaberecht nach Erhalt der Ware.
Wenn man belehrt wurde.
Wenn man belehrt wurde, aber die...
Wenn man nicht belehrt wurde?
dann gilt das ab dem Zeitpunkt, wo der Händler dir diese Belehrung zukommen lässt.
Also die AGBs muss man heute bei jedem ankreuzen. Und das ist auch ein Punkt, man sollte da, wenn man den Händler nicht kennt, schon mal vielleicht reingucken, nicht, dass da irgendwelche Stolperfallen drin sind. Denn das ist ein zivilrechtlicher Vertrag, der zwischen zwei Parteien geschlossen sind. Da kann man auch so ein paar Sachen ausschließen. Also 14 Tage kann man es umtauschen. Ist, wenn man jetzt für Weihnachten bestellt,
natürlich. Entschuldige bitte, ich möchte das ein bisschen präzisieren. Man hat ein 14-tägiges Rückgaberecht, kein Umtauschrecht. Ja. Also Umtausch heißt, gebe ich hin, gebe ich her, sondern
habe ich falsch formuliert.
14 Tage zurückgeben, ohne Angabe von Kunden. Ja. Und nach dem Fernabsatzgesetz. Also alles das, was man über Telefon oder Internet sowas kauft.
Jetzt ist noch interessant, wer zahlt denn das Porto, wenn ich das zurückgebe?
Das kommt auf den Wert der Ware an. Ja. Wenn sie unter 40 Euro ist, zahlt man selber. Wenn man zurückschickt, ist sie über 40 Euro, muss denn der Händler das Porto tragen.
Der wird sich auch freuen. Ne?
Gut, das ist das Risiko, das die eben dabei haben. Das ist natürlich jetzt mit diesem Rückgaberecht, hat natürlich eine Falle, wenn man jetzt für Weihnachten einkauft. Weihnachten liegt 4 Wochen in der Zukunft, dann wird es ausgepackt, das dauert ja noch ein paar Tage, also kann erst nach den Feiertagen wieder zurückgeschickt werden, da sind die 2 Wochen natürlich abgelaufen, dann ist man auf die Kulanz des Händlers angewiesen, entweder er geht drauf ein oder er tauscht um oder man sitzt eben auf der falschen Ware. Das ist bei Online-Einkäufen ebenso. Da sind Geschäfte besser.
Wenn man zeitlich zu scharf bestellt, dann kriegt man es nicht.
Dann hat man Risiko, denn gerade vor Weihnachten.
Vor Weihnachten, das dauert dann.
Ja, die Logistikunternehmen haben dann viel zu tun, dann dauert es eben länger. Eine andere Sache ist noch bezahlen.
Am besten nicht.
Also wenn ich Händler wäre, würde ich dir nichts liefern, wenn du nicht bezahlst. Viele bestehen auf Vorkasse. Ist natürlich für den Händler das Sicherste. Er hat das Geld erstmal, er weiß, dass er es kriegt und schickt die Ware raus. Wenn es ein seriöser Händler ist, ist das auch kein Problem. Andere machen es gegen Bankeinzug. Nachteil ist, man muss seine Kontodaten über das Internet übermitteln, wenn also das keine gesicherte Leitung ist. Es gibt ja diese HTTPS-Seiten, die sind sicherer, die Übertragung, weil sie verschlüsselt sind. Da sollte man auch drauf achten, wenn man so Daten abgibt. Und das andere ist, man muss sicher sein, dass sein eigener Rechner nicht versaut ist. Wenn man einen Keylogger drauf hat, das haben wir ja in der Fernsehsendung gezeigt, wenn man einen Keylogger drauf hat, ist man verloren, dann werden die Kontendaten weggegeben. Die dritte Weise ist Zahlung per Kreditkarte, hat auch Vorteile. Ich habe zum Beispiel bei 2 Händlern, bei denen ich öfter bestelle, von denen ich weiß, dass sie seriös sind, meine Kreditkartendaten einmal hinterlegt und bestelle jetzt nur noch über meinen Login.
Dein Konto hat noch ein positives...
Konto ist nicht... Nein, ich weiß ja, wer es ist.
Also Amazon wahrscheinlich, oder?
Wir wollen hier keine Reklame machen. Ja. Amazon gehört dazu und Thomann ist das in dem Falle. Das ist für mich sehr, sehr sicher in dem Falle, weil ich weiß, die haben meine Daten, ich bestelle nur noch und die buchen das dann über die Kreditkarte ab und brauche die Daten nicht mehr zu hintergeben. Das ist natürlich Geschmackssache jetzt. Einem fremden Händler, den ich nicht kenne, würde ich es nie machen. Da würde ich es eher gegen Vorkasse machen. Und wenn er dann nicht liefert, dann okay, muss er den Rechtsweg beschreiten. Aber ich brauche dann meine Bankdaten nicht rauszugeben. Bei Bankeinzug ist es das Gleiche. Bloß Bankeinzug muss man oft dann jedes Mal das Konto eingeben. Man läuft jedes Mal bei der Übertragung der Kontodaten Gefahr, dass die abgefischt werden.
Also Nachname ist ja nun auch eine sichere Sache, nur ist es teuer.
Und teurer als...
Und vor allen Dingen, du hast es noch nicht geöffnet, wenn der Postbote da steht.
Nachname. Klar.
Gut. Ja, und wenn du dann ein leeres Paket hast, bist du genauso reingefallen.
Wenn einer kriminelle Absichten hat, Wolfgang, dem bist du ausgeliefert, da kannst du in den Regeln, wenn die einigermaßen intelligent sind, dann bist du denen ausgeliefert, dann hast du keine Chance, dem vorzubeugen.
Also Gehirn einschalten.
Gucken, bei wem man kauft.
Eventuell auch mal gucken, ob es irgendwo Erfahrungen im Internet gibt. Ja. Da gibt es immer Blogs
und Foren gibt's dazu,
wo man lesen kann, Mensch, da bin ich reingefallen oder so.
Das ist dann gut. Vorsicht bei den Foren, die nur positive Kommentare haben, denn die Marketingabteilung der Versender, gerade unseriösen Serienner, die tippen die selber rein.
Heinz, gibt es auch, ganz schnell jetzt noch, gibt es auch die UTATAs im Internet?
Nein.
Also die.
Denn nach 14 Tagen ist vorbei.
Die sogenannten Umtauschtage, wo die Stadt Köln dann wieder voll ist mit Umtauschern.
Wieso TAS? Tages? Umtauschtages?
Umtauschtages.
Utata heißt das. Utata. Nicht Utatas. Ja,
wir sind hier in Köln.
Aha. Das ist der Genitiv von Görle. Utata ist der Genitiv von
Görle. Es gibt ja auch die Kitas.
Der Kölner sagt ja auch Ming Vater Sing Hus. Und das Wort.
Aber LKWs sagt er auch nicht.
Heinz, Dankeschön.
Gern geschehen.
Heute am 30.11.2009 ist ein denkwürdiger Tag. Heute wurde in der EU darüber abgestimmt, ob unsere Daten, unsere Überweisungen, die über SWIFT gehen und über diese Organisation, die das handelt, künftig an die USA übermittelt werden. Bisher war es ja so, diese Organisation saß ja in den USA und die Regierung hat sich dort auch Zugriff darauf verschafft und hat kontrolliert, wer wem wann was wie viel bezahlt hat und hin und her und so weiter. Nun hat man diese Behörde nach Deutschland geholt. Und da hat die USA gesagt, nee Kinder, so geht das ja nur nicht. Dann wissen wir ja gar nicht mehr, welche bösen Leute von wo nach wo Geld verschieben oder transferieren oder sonst was. Da müssen wir schon Zugriff drauf haben. Und heute, bevor der Lissabon-Vertrag in Kraft tritt, der die Mehrheiten deutlich geändert hätte und werden wird, hat man schnell noch die Abstimmung durchgepeitscht und unter, nach meiner Einschätzung, Koalitionsbruch hat de Maizière sich der Stimme enthalten, obwohl das vorher ganz klar in der Koalitionsvereinbarung abgestimmt war, dass Deutschland dagegen zu stimmen hat. Unter anderem aus diesem Grund ist das Abkommen in Kraft getreten. Aber dazu wissen wir und erfahren wir viel, viel mehr von unserem süddeutschen Korrespondenten Peter Welchering. Grüß dich, Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Ja, hallo. Jo, Peter, ich habe schon gesagt, ist ein schlechter Tag. Siehst du das genauso?
Sehe ich ganz genauso, aber vor 2 Jahren hat man das schon so ein bisschen erwarten können, denn vor 2 Jahren war ja der Druck auf SWIFT so groß, dass SWIFT, die sitzen übrigens in Belgien und heißen, wenn man das mal im Langtext nimmt, insgesamt Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Also übersetzt kann man sagen, Gesellschaft für weltweite Finanztelekommunikation zwischen den Banken. Das ist eine Genossenschaft, an der sind über 7.800 Kreditinstitute beteiligt aus rund 200 Staaten. Und die handeln also alle möglichen internationalen Überweisungen, das heißt den Zahlungsverkehr. Es sind pro Tag ungefähr 14 Millionen Überweisungen. Und wenn da so viele Daten zusammenkommen, dann hat SWIFT sich gesagt, dann kann ja nicht nur der Zentralrechner in Belgien halt all diese Überweisungen handeln. Wir brauchen dann sogenannte Spiegelserver und einer dieser Spiegelserver, der steht eben bisher in Virginia. Und da hat sich die US-Regierung prima draus bedient, konnte sie ja, ist ihr Territorium, da können sie drauf zugreifen und das kann sie eben auch auswerten. Vor 2 Jahren aber gab es einen argen Aufschrei der Europäer und die Europäer haben damals durchgesetzt, SWIFT teilt seine gesamte Telekommunikationsinfrastruktur für diese Zahlungsanweisung und es gibt jetzt einen sogenannten Transatlantik und einen Europa-Zahlraum. Und in Europa, da wird dann dieser Server ab Januar, der ist jetzt schon in den Probebetrieb genommen worden, in der Nähe von Schaffhausen aus arbeiten, also in der Schweiz stehen, und wird nicht mehr diesen Spiegel-Server in Virginia mit Daten des europäischen Zahlungsverkehrs beliefern. Und daraufhin haben die Amerikaner gesagt, holla, das geht so aber nicht, denn wenn die ganzen europäischen internationalen Überweisungen in der Schweiz bearbeitet werden und da auf einem Spiegelserver liegen, beziehungsweise in der Schweiz auf dem Spiegelserver liegen und gegebenenfalls noch in Belgien bearbeitet werden, dann haben wir ja überhaupt keinen Zugriff mehr darauf. Den brauchen wir aber unbedingt, den wollen wir weiterhin behalten, vor allen Dingen um das Ganze in unsere Antiterror-Datenbank einzuspeisen. Und liebe EU, deshalb brauchen wir jetzt von euch die völlige Übermittlung aller Daten, die da so anfallen. Und genau das ist heute um 13 Uhr beschlossen worden. Herr de Maizière, der Innenminister, hat sich vor dem Beschluss gegenüber der Presse nicht äußern wollen in Brüssel. Nachträglich ist er dann noch in die Pressekonferenz gekommen und hat festgestellt, ja, das habe man jetzt gemacht, aber man habe ja auch einen Kompromiss, so nennt sich das, gegenüber den ursprünglichen Vorhaben der USA durchgesetzt.
Ein Kompromiss? Wie, wenn die alles übertragen, was heißt denn der Kompromiss?
Ein Kompromiss, ja. Gefordert haben die USA, dass auf alle Fälle eben vor dem Tag, bevor dann der Lissabon-Vertrag in Kraft tritt und das EU-Parlament darüber entscheiden müsste, abstimmen, weil die USA haben gesagt, wenn das EU-Parlament darüber debattiert, dauert es länger und dann entsteht ja eine Sicherheitslücke und das können wir doch so nicht hinnehmen, weil für die Zeit, in der darüber debattiert wird, würden wir ja nicht auf die Daten zugreifen können. Also haben sie gesagt, wir fordern, dass ein Jahr lang auf alle Fälle ein Zwischenvertrag abgeschlossen wird. Wir fordern, dass wir beliebig die Daten wie bisher auch weiterverarbeiten dürfen. Und was jetzt in Brüssel heute verabredet wurde, war, dieser Vertrag gilt nur 9 Monate, soweit ich es mitbekommen habe. Die Informationen sind wirklich erst ein paar Minuten alt. Und nach 9 Monaten soll das EU-Parlament mit der ganzen Angelegenheit auch noch einmal befasst werden, wenn möglich sogar schon vorher. Wenn allerdings vorher das EU-Parlament darüber debattiert, dann dürfen sie dem Vertrag nur zustimmen oder ihn ablehnen. Also sie dürfen den Text nicht ändern. Und herausgekommen ist auch noch, man hat in den USA hineingeschrieben, ihr bekommt die Daten nur, um wirklich terroristische Aktivitäten nachzuverfolgen und ihr dürft sie nicht automatisiert auswerten, weil das also Rasterfahndung oder Ähnliches damit betreiben. Das war nämlich bisher bei dem Spiegel-Server in Virginia ja so eine Art stehender Brauch, wie man so schön sagt. Die haben all diese Daten der Rasterfahndung überzogen, sodass ständig 25% aller Zahlungsinformationen, die über diesen Spiegel-Server gelaufen sind, tatsächlich auch wirklich ausgewertet wurden. Und Swift durfte deshalb bisher auch nur Datenformate wählen, die zuvor von der CIA freigegeben wurden. Sprich, die Auswertesoftware der CIA hat vorgegeben, welche Datenformate von Swift bearbeitet werden.
Wie muss man sich das denn praktisch vorstellen? So gucken die da jede Überweisung nach oder lassen die da Filter laufen? Lassen die laufen von Personen, die sie gerne überwacht haben möchten, gucken, was die da machen oder wie passiert das?
Ja, die CIA hat in der Vergangenheit, da gibt es einige Indizien dafür, auch solche Dinge überwacht. Sie hat natürlich nie so richtig kundgetan, wie sie nun überwacht haben. Was man weiß, dass ein Teil der ganzen Zahlungsinformationen von Swift in die Antiterror-Datenbank der USA einfloss. Und das sind insgesamt 334 Datenbankdateien, über 500 Protokolldateien. Das heißt, mit diesen Datensätzen sind die Zahlungsinformationen, die da über Swift laufen, abgeglichen worden. Und wenn sich dann etwas ergeben hat, was die USA vorher sozusagen als Suchkriterien aus diesen insgesamt dann ja über 800 Datenbeständen, 800 Datenbanken eingegeben haben, wenn sich dann Übereinstimmung ergeben hat, dann ist eben genauer ausgewertet worden. Und man munkelt, dass das eben nicht nur zu den Zwecken von Terroristenverfolgung passiert ist, sondern es gab so ein paar Fälle, die sahen dann ganz komisch aus, ob schon da niemals letztliche Beweise erbracht werden konnten, beispielsweise ein Windenergiehersteller in Deutschland, also ein Hersteller von so Windrädern, der hatte öfter plötzlich zu tun mit Konkurrenten, die die gesamte Anlage etwas preisgünstiger angeboten haben. Und das konnten sie vor allen Dingen, hat sich dann nach allen Recherchen herausgestellt, weil sie bestimmte Zulieferteile preiswerter bekommen haben als dieser Hersteller aus Deutschland. Der Hintergrund, der dann vermutet wurde, war, in den Zahlungsinformationen, die über dieses Finanznetz gelaufen sind, war natürlich leicht herauszubekommen, dass dieser Hersteller von Windanlagen, von Windenergieanlagen, bestimmte Zulieferteile bei einem bestimmten amerikanischen Produzenten einkauft. Ja, und der hat anschließend dann einen anderen amerikanischen Lieferanten eben günstiger verkauft. Sowas kann eine gewisse Koinzidenz darstellen und da ist man erstmal sehr verwundert.
Peter, die Daten bleiben im Zweifel ja nicht einmal in den USA. Im Artikel 5 Abschnitt H des Entwurfs heißt es, sie können auch geteilt werden mit dritten Staaten, die einbezogen sind in die Ermittlung, Erkennung, Verhinderung oder Bestrafung von Terrorismus oder dessen Finanzierung. Das heißt also, die Daten, die hier bei uns unkontrolliert, ohne Richtervorbehalt abgegriffen werden in Europa, auch unsere deutschen Überweisungen und Daten, die können lustig verteilt werden an Staaten. Und das entscheiden dann die Leute in den USA selbst, wo sie die alle hinschicken.
Ja, dieser Passus ist ja umstritten, denn gleich nachdem der EU-Ministerrat sich heute auf diesen, in Anführungszeichen, Kompromiss geeinigt hat, da gab es dann auch von der EU-Kommission den Hinweis, man habe unterbunden, dass diese Daten an Drittländer weitergegeben werden dürfen. Daraufhin kam natürlich die Frage auf, ja, was passiert denn dann beispielsweise, wenn die USA das auswerten? Die haben noch versprochen, wenn dann irgendein Hinweis ist, dann werden auch Frankreich oder Großbritannien oder Deutschland benachrichtigt, dass eben da eine terroristische Aktivität droht und sie können dann eben entsprechende polizeiliche Maßnahmen einleiten. Das sind ja dann auch eigentlich, wenn man das so will, weil ja dieser Server in der Schweiz steht, Drittländer. Also die europäischen Länder sind keine Drittländer, an die darf weitergegeben werden. Drittländer sind dann beispielsweise Pakistan oder Afghanistan.
In dem Entwurf steht auch explizit, dass das US-Finanzministerium verpflichtet ist, seine Erkenntnisse mit den Behörden in Europa zu teilen, sollten sie Europa betreffen. Das ist also auch eine schöne Sache für unsere Ermittler hier in Europa und in Deutschland.
Naja, immerhin haben ja auch die deutschen Behörden vor einiger Zeit gestohlene Datenbestände angekauft. Man erinnere sich an Liechtenstein. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und da steht natürlich zu erwarten, dass sie versuchen, auf diese Weise eben auch mehr oder weniger Rasterfahndungen, was eben Steuerhinterziehung angeht, auch aufzudecken. Klar.
Wenn man nun wirklich in dieses Raster der Amerikaner geraten sollte, dann könnte es durchaus sein, dass man ganz plötzlich keinen Zugriff mehr auf das eigene Konto hätte. Denn dieses würde aus Amerika sofort gesperrt, egal wem es hier in Europa gehört. Damit, das ist der Grund dahinter, nicht weiter der Terrorismus damit finanziert werden kann. Das heißt, unter diesem Verdacht gesperrte Konten Da könnte der Betroffene überhaupt keine rechtlichen Mittel anlegen. Er hat gar keine bei uns in Europa, wenn das Ding von Amerika ausgesperrt ist. Ist das so wirklich wahr? Ist das so wirklich durchgekommen?
Ja, da muss man sehr genau differenzieren. Also wenn beispielsweise mein Konto betroffen wäre, ich habe einen Wohnsitz in Deutschland, mein Konto ist bei einem deutschen Geldinstitut, dann habe ich Rechtsmittel dagegen. Und dann müssen die Behörden, die das in wessen Amtshilfe auch immer oder vielleicht das eigene Ermessen tun, auch argumentieren, notfalls eben vor Gericht, warum sie das getan haben. Da stehen dann also durchaus Rechtsmittel zur Verfügung, da steht auch der Rechtsweg offen. Schwieriger wird es, wenn beispielsweise mein Konto in den USA, wenn ich da denn eines hätte, betroffen ist. Da hätte ich dann bestimmte Rechtsmittel einfach nicht mehr. Und generell ist es ja schwierig, wenn nur die Überwachung stattfindet, erfahre ich ja auch zunächst mal nichts davon. Wenn ich davon erfahre, etwa weil mein Konto gesperrt ist, dann muss ja schon wirklich ganz, ganz dick was passiert sein.
Ja, und wenn es ein Fehler ist. Die haben wir ja oft genug gehabt, dass irgendwelche Software, irgendwelche Filter fehlerhaft waren oder einfach nicht perfekt waren. Software ist nun mal nicht perfekt, wird ja auch von Menschen gemacht, die es auch nicht sind. Das andere Problem, was ich hier im Moment auch noch sehe, ist das Löschen der Daten. Die USA haben wohl zugesagt, dass sie diese Daten, die sie gewinnen, nach 5 Jahren löschen würden, wenn keine Verdachtsfälle da sind. Aber die weitergegebenen Daten, da hätten sie keine Kontrolle darüber und die würden dann nach der Rechtslage der Staaten, in die diese Daten nun gekommen sind, gelöscht. Möglicherweise also auch nie mehr.
Ja, aktueller Stand ist, der EU-Ministerrat hat bekannt gegeben, man habe sich auf eine Löschfrist einigen können. Noch ist nicht bekannt gegeben worden, wie diese Löschfrist genau aussieht. Da muss man dann mal einfach hinschauen. Wobei, es gibt da ein weiteres Problem. Wenn diese Daten erst einmal in Bestände einer Sicherheitsbehörde in den USA übernommen worden sind, wie etwa CIA oder National Security Agency, dann gelten natürlich solche Absprachen über Löschfristen nicht mehr, denn dann sind sie ja im Datenbestand dieser Behörde. Und das ist eben in diesem Abkommen, das da heute geschlossen wurde, ungenügend geregelt.
Jo, also das stößt mir ziemlich auf, diese Sache. Das ist ja unglaublich, was da so passiert.
Siehst ja richtig geschafft aus.
Ja.
Warum verkauft die EU uns eigentlich? Was soll diese Unverschämtheit eigentlich? Wir bekommen nichts von den Amerikanern. Im Gegenteil, es soll hier noch eine Behörde aufgebaut werden, um diese Daten hier dann zu verwalten und zu kontrollieren und sie dann an die USA weiterzugeben. Warum werden wir verkauft? Wir haben da auch keinen Zugriff auf die Daten der USA.
Was man aus Berlin hört, war, dass ansonsten eine Sicherheitslücke entstehe, wenn man dieses Abkommen so nicht billigen würde, weil offensichtlich wohl nur die USA in der Lage seien, entsprechende Auswertungen durchzuführen. Allerdings muss man auch sehen, zwischen Innenministerium und Justizministerium ist darüber ja auch ziemlich heftig in den vergangenen Wochen diskutiert worden.
Der FDP-Abgeordnete Johannes Vogel, der hat ja auch ganz klar gesagt, dass es sich hier um einen Koalitionsbruch handeln würde, wenn es dazu käme. Nun ist es dazu gekommen. Ob das nun Auswirkungen haben sollte auf die Koalition, ich glaube nicht, dass die FDP das Rückgrat dazu hat.
Ja, schwierig zu bewerten. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche weiteren politischen Konsequenzen, was die Koalition angeht, passieren werden. Sehe ich im Augenblick nicht, aber das kann ich auch letztlich nicht beurteilen.
Früher, als wir noch keine Computer hatten, da hätte es da eigentlich sehr viel mehr Terrorismus geben müssen. Denn da konnte man diese ganzen Dinge gar nicht überwachen, weil man keine Computer dran setzen konnte. Aber der Terrorismus war kleiner. Komisch, dass das jetzt so andersherum passiert.
Ja, und vor allen Dingen komisch, dass unsere EU nicht uns als Bürger primär schützt, sondern immer mehr Daten weitergibt. Wenn ich mir überlege, dass ich einen Flug nur mit Kreditkarte bezahlen kann und wenn es in den USA ist, dann werden als erstes die Daten dahin geschickt. Da wird hingeschickt, was ich mir zu essen bestellt habe. Da wird hingeschickt, wo ich sitze, wie ich bezahlt habe, wann ich bezahlt habe und alle möglichen anderen Daten. So, und das wird einfach so weitergegeben. Umgekehrt bekommen wir gar nichts in diese Richtung. Es tut sich auch nichts.
Wir haben ja auch Einbahnstraßen hier bei uns. Also das ist so eine. Und vorne ein Schild mit dem Pfeil und auf der anderen Seite ist eben, rückwärts kommt nichts mehr.
Apropos Einbahnstraße. Mhm. Wir sind in einer Sackgasse. Das heißt, unsere Sendezeit geht gleich zu Ende. Peter, recht schönen Dank für deine Informationen.
Ja, danke nach Köln. Tschüss.
Ja, tschüss. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, dass die 200. Sendung kommen wird. Das wird am 28. Dezember sein. Und dann geht jetzt mal der Daumen hoch. Und es wird eine lange, lange Sendung werden.
Es wird eine lange
Sendung. Ja. Und EBÜB oder Zickezacke?
Ja, gut. Auch sowas.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt, Köln 2009.